Liebe Gemeinde, ihr dürft eure Bibel aufschlagen, Markus Evangelium Kapitel 4. Und bevor wir den Text lesen und uns dem Wort widmen, lasst uns beten, wir stehen dazu auf. Herr, wie gut, dass wir dich haben, Herr, und dass du uns leitest auf all unseren Wegen, dass du uns leitest auch in deine Wahrheit. Herr, wie gut, dass wir deinen Geist haben, der uns in diese Wahrheit leitet und uns die Augen des Herzens öffnet. Herr, uns die Ohren öffnet, dass wir hören können, dass er uns die Augen öffnet, dass wir sehen können. Herr, um dieses Wunder bitte ich dich jetzt, wenn wir dein Wort betrachten. Herr, dein Wort wollen wir hören, dein Wort wollen wir sehen, Herr. Und ich bitte, wirke dieses Wunder, dass aus Menschenwort eben Gottes Wort wird, dass wir durch diese menschliche Worte und Erklärung, dass wir dich wahrnehmen und dein Reden wahrnehmen, Herr, dass dein Geist zu uns spricht, auch heute Morgen. Herr, so bitte ich dich, Herr, um dieses Wunder, rüste aus, gebe Freimut, gebe Klarheit, gebe dein Wort die richtige Rede und gebe, dass es die Gemeinde Nahrung, zu Nahrung wird, Herr, dass jeder das heute bekommt, was er braucht. Herr, es ist dein Wort, auf das sind wir angewiesen, es ist unsere Speise, wir brauchen es und wir bitten dich vom ganzen Herzen. Amen. Liebe Geschwister, bevor wir uns diesem Text zuwenden, möchte ich etwas persönlicher anfangen und euch da ein bisschen hineinnehmen. Ich bin mir sicher, dass die meisten von euch schon über längeren Zeitraum für Angehörige aus eurer Familie betet, die vom Evangelium nichts wissen wollen. Vielleicht haben sie schon oft gehört, vielleicht waren sie sogar hier an diesem Ort, vielleicht saßen sie in diesen Bänken oder in anderen, sind in christlichen Familien aufgewachsen und haben dem Glauben und der Gemeinde und dem Evangelium und Jesus Christus in gewisser Weise den Rücken zugekehrt, leben ihr Leben und ihr betet und betet und betet und betet. Und das erfahren wir auch am Freitag immer in der Gebetsstunde, wir immer wieder auch diese Anliegen vor Gott bringen, dass er unsere Lieben, unsere Freunde, unsere Verwandten doch anrühren möchte, dass sie zum Glauben kommen, dass sie dieses Licht bekommen, dass sie hören können und sehen können, diese herrliche Botschaft, dieses herrliche Evangelium. Damit beschäftige ich mich momentan in letzter Zeit persönlich. Ich habe das in der Gebetsstunde immer wieder erwähnt, oder wir beten dafür, mein Bruder. Er ist im gleichen Haus aufgewachsen wie ich, hat die gleiche geistliche Speise gegessen von klein auf wie ich, hat die gleiche Erziehung, ich denke, die gleiche Erziehung genossen wie ich, im gleichen Umfeld aufgewachsen wie ich. Er hat eine Krankheit, die zum Tod ist und er leidet an Krebs und die Ärzte wissen nicht, wie lange er noch hat. Und dieses Wissen, dass er nicht mehr lange unter uns oder bei uns sein kann und eben nicht wissen oder die Ablehnung des Evangeliums, das ist etwas, was mich sehr, sehr, sehr stark beschäftigt. Er hat alles gehört. Ich habe jetzt in letzter Zeit und letzten Tagen eben nochmal so kompakt, so kurz, wie es nur geht, aber so klar, wie es auch nur geht, das Evangelium erklärt und ihn gebeten, ihn wirklich vom Herzen gebeten, es anzunehmen. Denn es wäre für mich herzzerreißend zu wissen, dass er in Ewigkeit nicht dabei sein wird. Und dann stellt sich für mich die Frage, wie viel mehr gibt es? Man überschüttet Menschen mit dem Wort Gottes und die hören es so oft und so viel und es geschieht nicht. Warum? Wie viel von euren Geschwistern, wie viel von euren Kindern, von den Verwandten und Freunden in eurem Umfeld, wie oft habt ihr Zeugnis gegeben und fragt euch, was könnte ich noch mehr sagen? Wie viel mehr könnte man noch machen? Und wie oft beten wir und wie viel beten wir und es scheint den Eindruck, es passiert nicht. Warum? Was passiert? Was ist mit diesen Menschen? Andere dagegen, die gibt es, die aufgewachsen sind, die in den Gemeinden waren, die anscheinend freudig dabei gewesen sind. Die haben sogar mitgedient, sie haben mitgearbeitet, die haben mitgesungen, manche sogar mitgelehrt und gepredigt und dann sind sie nicht mehr da, sind weg. Wollen damit nichts mehr zu tun haben. Und auch da stellt sich die Frage, warum ist das so? Warum reagiert der eine so auf das Evangelium und der andere so? Warum ist es für den einen etwas Köstliches, Liebliches und für den anderen ist es ein Ärgernis? Warum nehmen die einen das auf und die anderen nicht? Warum aber nehmen das einige auf und freuen sich darüber, aber nur eine kurze Zeit und dann sieht man nichts mehr von denen und hört man nichts mehr von denen? Warum hat es so eine vielschichtige Auswirkung und warum gibt es so eine unterschiedliche Frucht? Was ist mit diesen Menschen? Wo sind sie? Sind sie verloren? Muss man sie wieder zurückbringen? Oder müssen sie überhaupt von Neuem geboren werden? Was geschieht in diesen Herzen dieser Menschen? Das ist die Frage. Was geschieht in den Herzen dieser Menschen? Wenn das Wort Gottes in das Herz eines Menschen hineinfällt, wenn er das Wort Gottes hört, ein Mensch, dann ist das, was im Herzen der Menschen geschieht, ein Geheimnis. Es ist ein Geheimnis. Es ist mit bloßen Augen nicht zu sehen, aber es ist ein Geheimnis. Was braucht es, damit dieses Wort in den Menschen wirklichen rettenden Glauben wirkt? Jesus und das Wort Gottes lässt uns da nicht im Unklaren. Und über das Gleichnis, über das wir heute nachdenken, das Gleichnis vom vierfachen Ackerboden, lehrt uns diese geistliche Wahrheit. Jesus lässt uns da nicht im Unklaren. Und er sagt sogar, dass dieses Gleichnis eines der wichtigsten Gleichnisse überhaupt sind, damit wir das einordnen, damit wir verstehen, was geschieht, wenn Menschen das Wort Gottes hören. Warum hören die einen und die anderen nicht? Warum gibt es so eine unterschiedliche Wirkung? Dass auch dieses Gleichnis und vor allem diese geistliche Wahrheit wir recht verstehen und ich denke auch das einordnen können, was in unseren Familien, in unserem Freundeskreis und in unserer Gesellschaft passiert, damit wir da auch nicht entmutigt sind, sondern Klarheit haben, braucht das selbst das Licht, dass wir das Wort selbst verstehen. Schaut mal in Markus Kapitel 4, wenn ihr aufgeschlagen habt, Vers 9, was Jesus sagt. Und er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das heißt, wem es gegeben ist, dieses Geheimnis zu verstehen, wem Gott es selbst öffnet, wem Gott die Ohren und die Augen dafür gibt, dieses tiefe und sehr, sehr wichtige Geheimnis zu verstehen. Er sagt, der merke auf, der höre ganz genau hin und verstehe es und nehme es an und beherzige es. In Vers 13 heißt es, und er spricht zu ihnen: Begreift ihr dieses Gleichnis nicht? Und wie wollt ihr all die Gleichnisse verstehen? Also Jesus sagt, wenn ihr dieses Gleichnis nicht begreift, dann begreift ihr alle anderen Gleichnisse auch nicht. Also das ist ein grundlegendes, das ist ein entscheidendes, das ist ein wichtiges Gleichnis, um das Geheimnis des Reiches Gottes zu verstehen, wie das Wort oder das Reich gebaut und auf wessen, wie es auf die Menschen einwirkt und welche Einflüsse es braucht, damit es Frucht bringt. Lasst uns den ersten Teil lesen, das ist ja das erste Gleichnis, das sind mehrere Abschnitte eingeteilt. Wir haben uns in der Predigt vier Wochen ungefähr, uns damit beschäftigt. Ich möchte direkt jetzt zu diesem Gleichnis kommen. Kapitel 4, ab Vers 1 bis Vers 8 möchte ich lesen. Und wieder fing er an, am See zu lehren, und es versammelt sich eine sehr große Volksmenge zu ihm, so dass er in ein Boot stieg und auf dem See saß. Und die ganze Volksmenge war am See auf dem Land. Und er lehrte sie vieles in Gleichnissen und sprach zu ihnen in einer seiner Lehre: Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu sehen, und es geschah, indem er säte, fiel das eine auf den Weg. Und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und ein anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sproßten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und ein anderes fiel unter die gute Erde, und gab Frucht, indem es aufsproßte und wuchs und trug eines 30, eines 60, eines 100-fach. Er sprach: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Dieses Gleichnis lehrte Jesus. Er lehrte in Gleichnissen, nicht in Offenheit, weil die Menschen ihn verworfen haben. Sie haben ihn als König verworfen, sie haben sein Wort verworfen und sie haben den Geist verworfen, der ihnen das Licht gibt zum Verständnis. Also fing Jesus an, in Gleichnissen zu lehren und lehrt dieses entscheidende Gleichnis. Und er lehrt sie und sie erleben gerade jetzt Gericht. Er hat gesagt, wenn ihr es verwerft, dann wird euch nicht mehr gegeben werden. Sie haben es verworfen und er lehrt sie und sie hören an das Gleichnis und verstehen es in gewissem Maße, wie es landschaftlich zugeht, aber wirklich verstehen tun sie es nicht. Kein Licht und kein Feuer in ihrem Herzen. Aber lasst uns zuerst den Weg gehen und erst einmal dieses Gleichnis, in die geografischen Erklärungen ganz kurz wahrnehmen. Ich vermute, die jüngere Generation, die weiß schon nicht mehr, dass das Brot nicht aus der Bäckerei direkt kommt, sondern dass davor auch etwas passiert und dass die Milch auch nicht aus der Packung kommt. So, ich durfte es sogar noch erleben und damals war es für mich kein Vergnügen, einen Acker umgraben, damit mein Vater die Kartoffel sehen muss. Dann musste ich es wieder ausgraben und das war nicht so. Und die Tomaten und all das in gewisser Weise Selbstverpflegung. Die ältere Generation, die weiß noch, was das bedeutet, für das Essen und für den Acker zu arbeiten, damit man Ertrag hat, damit man leben kann. Aber Jesus erzählt dieses Gleichnis, das für alle sehr bekannt war. Sie lebten, das war ihr Lebensfeld und ihr Lebensumfeld. Und von daher auch jetzt nichts so groß Kompliziertes. Aber lass uns ganz kurz noch mal wahrnehmen, was er uns da erzählt. Er erzählt von vier verschiedenen Böden. Und er sagt, nur ein Boden bringt Frucht. Und er erklärt diese verschiedenen Böden. Und er sagt, es gibt einen Seemann und der geht aus und er verstreut den Samen. Ich habe in den letzten Tagen bei uns im Garten versucht, einen Rasen zu sehen. Und wir haben einen Weg gebaut und dann versucht, den Rasen zu sehen und dann versucht, diese Methode auszuprobieren. Und ich musste permanent an dieses Gleichnis denken, als ich das getan habe. Und ich habe von einem anderen gelernt, der mir das gezeigt hat, und dann bin ich so hin. Und man will ja auch, dass auch an dem Weg, dass da nicht nur in der Mitte etwas Rasen ist und auch direkt am Weg alles grün ist, und dann streut man da auch hin. Und dann fällt nicht wenig, ich habe gemerkt, hey, nicht wenig Saat fällt einfach auf den Weg. Und das ist klar, da kein Rasen, dass der Rasen wächst. In der Gegend oder in der Zeit wurde auf diese Art und Weise die Felder besät, nicht mit Maschinen, sondern ein Mann ging mit einem Sack, ich glaube so rum, und dann je nachdem, ob er Rechts- oder Linkshänder war, hing der da oder da, und dann streute er und warf den Samen aus. Und je näher an den Weg kam, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass es auch auf den Weg gefallen ist. Diese Wege waren keine asphaltierten Straßen, das waren keine Pflastersteine oder Wegplatten, die wir hier gelegt haben, sondern das waren festgetrampelte Wege. Und die dienten nicht nur für die Bauern, damit sie zu ihren Feldern kommen, sie dienten genauso für alle Reisenden, die durch die Gegenden von einem Ort zum anderen kamen. Das waren sozusagen die Bundesstraßen. Sie gingen durch diese ganzen Felder. Und das war ein Lehmweg, also ein Lehm, und er wurde einfach festgetrampelt. Es wurde nicht abgegrenzt mit Zäunen oder mit Schildern oder so, sondern die einzelnen Felder wurden durch diese Lehmwege abgegrenzt. Und Jesus hat oft diese Wege genutzt, um von einem Ort zum anderen zu gehen. Die Begebenheit, wo die Jünger die Ähren pflücken am Sabbat, wo sie den Weg laufen. Das ist so, sie gehen nicht mitten durchs Feld hindurch und trampeln dann den Weizen, sondern sie gehen diese Wege und können am Rand eben geschwind sich so ein Müsli-Riegel zubereiten. Und das sind diese festgetrampelten Pfade. Und je näher der Seemann da an diesen Weg kam und das ausstreute, umso größer die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass der Samen auf diesen Weg fiel. Dieser Weg war hart, er war steinhart. Die Samen fielen drauf und gerade wenn die Leute vorbeigingen, zertrampelten sie auch einfach diese Saat. Und das, was übrig blieb, kamen die Vögel, die Raben und all diese Vögel und haben das andere einfach weggepickt. Also es hatte überhaupt keine Chance, in die Erde einzudringen und in irgendeiner Weise Wurzel zu schlagen, geschweige von einem Halm zu bekommen und eine Frucht zu kriegen. Also das ist das erste Bild, das uns Jesus sagt. Es gibt einen Weg, auf den der Samen kommt und es hat keine Chance. Dann redet er von dem zweiten Boden, der den damaligen Hörern genauso bekannt war. Und zwar in dieser Gegend, in der Jesus gedient hat und in Palästina, gab es mehrere Schichten. Es gab einen Acker und es gab so Platten, Erdplatten, die waren wie Granitplatten, sie lagen unter der Erde. Und es gab so Stellen, da gab es einfach solche Erdplatten, die unter dieser Erde lagen, nicht überall. Und da war natürlich die Erde sehr flach. Und wenn man diese Erdplatten nicht rausnehmen konnte, dann waren diese Stellen zwar auch besät, aber sie, da konnten konnte der Same keine tiefe Frucht, keine tiefen Wurzeln fassen oder konnte nicht wachsen. Es gab keinen Platz, dass es Tiefgang bekam. Und die Folge ist die, ich bin jetzt auch kein Landwirt und all die, ich hoffe, ich erzähle euch nichts Falsches. Wie immer bei den Medizinsachen muss man sich auch immer gut informieren. Aber es ist so, dass erst wächst die Pflanze nach unten und wenn sie genug Wurzeln hat, und dann beginnt sie nach oben zu wachsen. Ich glaube, es ist richtig, oder? So einigermaßen. Und wenn es natürlich der Boden flach ist und unten dann sehr schnell auf Granit stößt, dann gehen die Wurzeln nicht tief und dementsprechend wächst die Pflanze schnell nach oben. Sie merkt, ich bin unten angekommen und dann geht es schnell nach oben. Und so ein Boden, wenn da der Samen drauf kam, dann spross das Gesäte sehr schnell auf und man konnte sehr schnell Erfolg sehen, man konnte sehr schnell sehen, dass etwas wächst. So ging es jetzt mir mit meinem Rasen, dann komme ich immer morgens, oh, guck mal ein Stückchen, und es gibt Stellen, da wächst schon und da wächst noch nicht. Ich hoffe, dass das noch besser wird, ja. Aber das ist der zweite Boden. Aber die Schwierigkeit ist da, auch in dieser Gegend, es ist eine sehr starke Sonne. Und weil die Wurzeln eben nicht tief gehen können, haben sie können sie auch nicht viel Wasser ziehen. Und sobald es zu heiß wird, schaffen sie es nicht zu überleben. Sie verdorren und bevor überhaupt die Möglichkeit sie haben, in irgendeiner Weise eine Frucht zu tragen. Also sie sprießen auf, es sieht sehr schön aus, aber bevor überhaupt die Möglichkeit haben, die haben überhaupt keine Kraft, Frucht zu bringen. Da gibt es nicht genug Wurzel, dass die Früchte tragen können und die Früchte ernähren können. Das ist der zweite Boden, das ist der flache Boden oder der steinige, wie Jesus erzählt. Und dann gibt es einen dritten Boden und dieser Boden ist voller Unkraut. Der wird beschrieben mit Dornen und Disteln. Und dieser Boden ist voller Unkraut. Er mag sogar vielleicht vorbereitet sein und umgegraben worden sein, aber so ging es mir auch. Das war für mich die letzte Woche eine sehr lehrreiche Woche. Irgendwann mal ist man zu müde, den ganzen Unkraut rauszurupfen. Und dann, ach komm, die eine Wurzel. Und dann zieht man, dann merkt man, die ist ja riesengroß. Und dann will man gar nicht so weit ziehen, weil man muss ganz viel rausrupfen. Und man gräbt zwar um, aber dann macht man das sehr oberflächlich. Und es gibt noch viel Unkraut in dem Boden. Und oberflächlich sieht es dann gut aus und dann sät man es aus, streut man aus. Und dann, und das ist auch meine Erfahrung, und bevor das Gute, das man gesät hat, rauskommt, kommt das ganze Unkraut raus. Löwenzahn und alles Mögliche sprießt schon, bevor man irgendwas von etwas anderem hat. Warum ist das so? Und das ist für mich eine sehr interessante Erfahrung und eine Lektion, die für uns für die Auslegung dieser Gleichnisse nicht unwichtig sein wird. Das Unkraut wächst in ihrer natürlichen Umgebung auf. Das ist sehr ärgerlich, das ärgert mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber man muss sich so viel investieren für das, was man pflanzt. Man muss gießen und zupfen und machen und tun und düngen, dass man etwas davon hat. Aber das, was man nicht will, das wächst und sprießt und wird grün und groß. Und ich denke, warum? Das ist doch so frustrierend, das ist eigentlich so schade. Wieso nicht andersrum? Wieso verdorrt nicht permanent das Unkraut und das andere wächst? Oder geht es nur mir so? Also Ich bin kein Gärtner und so, aber das ist für mich sehr frustrierend und ich wundere mich über alle Bauern, die das echt ertragen. Aber das ist natürlich der Fluch des Sündenfalls. Und da von den Dirnen, nicht Dirnen, ich glaube, ich habe es schon mal versprochen, Dornen und Disteln, genau. Das ist ein Fluch, aber warum? Weil das ganze Unkraut in ihrer natürlichen Umgebung aufwächst. Und das braucht keine Kultivierung. Es braucht keine Pflege, es ist das natürliche Umfeld. Und darum wächst es und gedeiht es so. Aber der Samen, der da hineingestreut wird, das ist nicht das natürliche Umfeld. Und darum muss man so viel Zeit nehmen, um es zu kultivieren und es zu pflegen, dass überhaupt etwas da entsteht. Und bemüht man sich nicht darum, geht es ein, lässt mal das Unkraut wachsen, beherrscht es das ganze Feld. So. Das ist eine harte Arbeit. Das ist eine harte Arbeit. Das lehrt Jesus und sagt, das ist auch so ein Boden. Ein Boden voller Unkraut und erstickt, es erstickt einfach den guten Samen. Auch saugen sie viel stärker und intensiver das Wasser und entziehen somit auch der guten Saat das Wasser selbst. Drei Böden, aber es gibt noch einen. Das ist ein guter Boden. Und Jesus spricht von diesem guten Boden und sagt, und ich mache das aus Zeitgründen nur ganz kurz, er sagt, dieser Boden ist weich. Das ist Vers 8, dieser Boden ist weich, er ist ganz anders wie alle drei anderen Böden. Er ist weich und nicht so fest wie der festgetretene Boden, er ist weich. Und dieser Boden ist tief, er ist nicht so flach wie der steinige Boden, er ist tief. Und dieser Boden ist rein und er ist nicht voller Unkraut und voller, wie der unter die Dornen gesäte. Also es ist ein weicher Boden, es ist ein tiefer Boden und es ist ein reiner Boden. Und dieser Boden bringt Frucht, vielfältig, aber er bringt Frucht. Dieses Gleichnis erzählt er. Für jeden, der sich da in der Landwirtschaft vertieft, sagt er, alles klar, weiß ich Bescheid. Für diejenigen, die sich damit noch nie auseinandergesetzt haben, sagt er, ganz schön interessant, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Wenn das die Lektion ist, die Jünger ahnen und sie merken, dass Jesus da mehr zu sagen hat als das. Er lehrte das und die kommen danach später zu ihm und sagen, Jesus, erkläre uns das. Und abgesehen davon, wieso redest du so? Vielleicht waren sie Fischer, vielleicht war es für sie, dachten, okay, jetzt lernen sie etwas vom Ackerbau. Aber der Punkt ist, Jesus muss es ihnen erklären, er muss in dieses Gleichnis deuten. Und auch das wollen wir tun. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus dieses wichtige und grundlegende Gleichnis auslegt. Ich möchte lesen ab Vers 15. Ab Vers 14. Vers 14. Der Sämann sieht das Wort. Der Sämann sieht das Wort. Die an den Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird und, wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in diese hineingesät worden ist. Und ebenso sind es die, die auf das Steinige gesät werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich sogleich. Und andere sind unter den Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben, und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort. Und es bringt keine Frucht. Und die auf der guten Erde gesät sind, jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen, eines 30 und eines 60 und eines 100-fach. Das ist eine tiefe und eine wichtige Auslegung, eine tiefe geistliche Lektion, damit wir einordnen können und verstehen können, was in den Herzen der Menschen geschieht, wenn das Same ausgesät wird, das Wort Gottes, und warum reagieren Menschen so unterschiedlich? Warum bringt es bei den einen Frucht und bei den anderen gar nicht? Warum gibt es welche, die begeistert sind und fröhlich sind und euphorisch sind und dann nach kurzer Zeit man von ihnen nichts mehr hört und von ihnen nichts mehr sieht? Darf ich jetzt mal etwas ganz Grundlegendes, etwas zu Gleichnis sagen? Und das ist wichtig für alle Gleichnisse. Beim Auslegen der Gleichnisse ist es wichtig, dass man darauf achtet und sich darum bemüht, die Hauptbotschaft zu erfassen. Und wenn man sie erfasst hat, dabei sein zu lassen. Man muss aufpassen, nicht zu viel hineinzulegen und in jede Kleinigkeit versuchen, etwas hineinzulegen. Es kann sehr, sehr schief werden. Und trotzdem genau hinschauen, was ist die Stoßrichtung? Was will Jesus mit diesem Gleichnis sagen? Haben wir es erfasst? Wurden uns die Ohren geöffnet und die Augen geöffnet? Dann nehmen wir es an. Das ist das Erste. Zu diesem Gleichnis gibt es verschiedene Auslegungen, auch was die Bedeutung ist. Ich möchte mich bemühen und nach bestem Wissen und Gewissen euch dieses Gleichnis hier auslegen, beziehungsweise die Auslegung Jesu mit euch betrachten. Zuerst, Jesus spricht von einem Sämann. Und er sagt, der Sämann geht aus und streut den Samen aus. Und dieser Samen ist das Wort Gottes. Wer ist der Sämann? In erster Linie Jesus Christus selbst. Warum glaube ich das? Weil das der Hintergrund ist des Markus-Evangeliums. Was Markus hier uns zeigt, ist, warum, wie kann es sein, dass der Sämann hinausgeht und nimmt und überlegt mal, Jesus geht hinaus, er bringt das Wort. Ich bin mir sicher, ihr stimmt mir überein, wenn ich sage, dass das, was Jesus gemacht hat, fehlerlos war. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus kein guter Sämann war? Also, Landwirt. Oder dass er beim Ausstreuen des Wortes irgendeinen Fehler gemacht hat. Könnt ihr euch vorstellen, dass er es falsch gemacht hat? Hier ist Christus, hier ist das Fleisch gewordene Wort Gottes. Und warum gibt es so einen Widerstand? Warum sind es so viele, wirklich so viele? Drei Viertel. Warum sind es drei Viertel, die nichts davon wissen wollen? Warum bezeichnen die einen ihn als Teufel? Warum sind einige, die mit ihm mitgehen, begeistert sind nach kurzer Zeit, aber ihn verlassen und nicht wenige? Warum bleiben am Ende so wenig bei ihm? Markus erklärt es. Und darum sagt er, der Sämann ist Christus in erster Linie. Er ist der das Wort bringt. Aber nicht nur er allein, sondern all die, die ihm folgen. All die Auftrag haben, diese Saat auszustreuen. All die das Wort verbreiten und dieses Zeugnis geben, all die gehören zu denen, die das Wort sehen. Der Samen selbst ist das Wort. Und liebe Geschwister, das ist jetzt sehr, sehr wichtig. Was ist der Samen zuerst mal nicht? Und das ist so wichtig, um die Gleichnisse richtig zu verstehen. Der Same ist nicht das ewige Leben, was wir so schnell verwechseln. Weil sonst können wir können wir viele Dinge nicht einordnen. Die Impulsivität, die Freude, die Dienstbereitschaft, die Annahme, all das. Der Same ist erst einmal das Wort Gottes. Es ist das Evangelium. Es ist etwas, was in die Herzen der Menschen gestreut wird. Das heißt, sie hören und nehmen es erstmal wahr. Der Same ist noch nicht das ewige Leben, sondern der Same weckt oder schafft das ewige Leben. Durch den Samen wird man gezeugt und dann entsteht Leben. Das Wort Gottes, oder durch das Wort Gottes wird man gezeugt zum ewigen Leben, oder? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Unterschied kennen und diesen Unterschied verstehen und diesen Unterschied auch wahrnehmen und annehmen. Also der Same ist das Wort Gottes. Jesus geht hinaus als der Sämann, geht auf den Acker und streut das Wort Gottes aus. Er begann und lehrte. Er ging von Stadt zu Stadt, von Synagoge zu Synagoge und lehrte das Wort Gottes. Dass dieser Same das Wort Gottes ist und dass das erst die Wiedergeburt schafft, möchte ich nur eine Stelle euch vorlesen. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23. Petrus schreibt und sagt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem Samen, sondern aus unvergänglichem, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Dieser Same, das Wort Gottes, ist lebendig und interessanterweise auch bleibend. Lebendig und bleibende Wort Gottes. Aber durch das Wort Gottes wird man wiedergeboren und bekommt man das ewige Leben. Das Wort Gottes ist nicht die Wiedergeburt und nicht das ewige Leben, aber durch das Wort Gottes bekommt man die Wiedergeburt und das ewige Leben. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, und um dieses Gleichnis zu verstehen. Also, Jesus geht aus und streut das Wort Gottes, das Evangelium von seinem Reich, das Evangelium von seiner Herrschaft, das Evangelium von der Vergebung der Sünden in ihm, in seiner Gnade, in seiner Barmherzigkeit, aus Glauben, nicht aus Werken. Das streut er aus, diese gute, herrliche Nachricht. Diese gute, herrliche Nachricht. Dieses Bild, liebe Geschwister, ist ein herrliches und auch ein passendes Bild. Ist ein passendes Bild. Der Same ist gut, der Sämann ist gut. Aber genauso ist es wichtig, dass man diesen Samen nimmt. Nicht irgendeinen Samen, sondern diesen Samen, der uns gegeben ist. Es ist, wenn wir ausstreuen, dann können wir nicht irgendeinen anderen Samen nehmen, sondern wir können nur den Samen, den wir selbst bekommen, von dem Meister, von dem Meister der Saat, er gibt uns diesen Samen, und nur diese Samen vom Markt Leben zu geben. Du und ich vermögen nicht, das zu schaffen. Es vermag nur dieser Same. Du kannst kein ewiges Leben in den Herzen der Menschen schaffen. Diese Vollmacht und diese Kraft hast du nicht. Du hast nur eins. Oder du kannst nur eins tun. Den Samen nehmen, der Meister dir gibt, und es ausstreuen. Und bei diesem Ausstreuen passieren viele Dinge. Und manches kommt auf den Weg, manches kommt auf Steinige, manches kommt unter die Dornen, aber manches trifft auch einen guten Boden. Aber wichtig ist, dieser Same, denn nur dieser Same, nur dieses Wort Gottes vermag dieses Leben und diese Frucht zu bringen. Kein anderes. Das andere aber auch, was wichtig ist, wer nicht ausstreut, kann nicht ernten. Er kann nicht ernten. Wenn man nicht ausstreut, wenn die Saat nicht hinausgetragen wird, dann gibt es keine Frucht. Dann gibt es keine Frucht. Und das ist die Aufgabe. Ich denke, das ist das, was wir uns zu Herzen nehmen müssen. Das ist die Aufgabe. Ausstreuen und dann, wie in Jakobus 5, Vers 7 beschrieben wird, und in Geduld warten. Warten, bis der Früh- und Spätregen kommt und die Frucht geerntet werden kann. Ein weiterer Gedanke noch ganz kurz ist die Beschaffenheit der Böden. Eigentlich sind alle vier Böden gleich. Eigentlich. Die sind alle auf dieser einen Erde. Und ihre Beschaffenheit somit ist alle gleich. Eigentlich haben alle vier Böden die Voraussetzung, Frucht zu tragen, denn sie sind Erde. Aber die Umstände, unter denen die Erde oder was mit der Erde gemacht wird, diese Umstände sind dafür verantwortlich, ob es Frucht bringt oder nicht. Wenn diese Erde festgetrampelt wird, bringt es keine Frucht. Wenn unter dieser Erde eine Granitplatte liegt, bringt es keine Frucht. Wenn in dieser Erde Unkraut wächst, bringt es keine Frucht. Aber wenn diese Erde durchgraben und durchsäubert und gereinigt und Steine entfernt und Unkraut entfernt und gedüngt wird, dann bringt es Frucht. Eigentlich ist die Erde und das ein Bild für das Herz des Menschen ist, bei allen gleich. Aber diese Umstände und die Einflüsse sind unterschiedlich. Und auf diesen, das Gleichnis redet jetzt nicht in erster Linie über die Methode des Aussehens. Es erzählt uns nicht, wie man genau streuen und all das muss, sondern das Gleichnis hat einen Schwerpunkt auf den Boden. Und was Jesus sagt, auf den Boden kommt es an, ob es ewiges Leben ernten wird oder nicht. Auf den Boden kommt es an. Und er sagt, es gibt verschiedene Böden und überall eine verschiedene Reaktion. Und Jesus war da nicht naiv. Für mich ist das so ein Trost. Manchmal hat man das Gefühl, über Jahre zu streuen und dann, also gut, ich Mensch, Willi, denk, wo hast du versagt, wie oft hast du versagt, vielleicht das nicht gut genug erklärt, vielleicht nicht die richtigen Bibelstellen verwendet, aber letztendlich... Das ermutigt mich zu wissen, es gibt verschiedene Reaktionen auf diesen Dienst. Lasst uns diese Böden im Einzelnen anschauen. Ich lese Vers 15. Die an dem Weg aber sind die, bei denen das Wort gesät wird, und wenn sie es hören, sogleich der Satan kommt und das Wort wegnimmt, das in sie hineingesät worden ist. Der Ausdruck ist interessant, das in sie hineingesät worden ist. Das, was sie immer wieder auftaucht, ist, wenn sie es hören, Vers 15, Vers 16, wenn sie es hören, Vers 19, wer hört und Vers 20, immer hören. Die Art, wie der Same ausgestreut wird, ist, es geschieht durch das Sprechen, durch das Verkündigen, durch das Reden, und das Aufnehmen ist das Hören. Das ist die Methode. Reden und Hören. Und Jesus erzählt und sagt und erklärt, dieser erste Boden beschreibt ein absolut verhärtetes, unempfängliches, verstocktes Herz. Es ist das Bild eines Weges. Es ist auch Erde und könnte rein theoretisch auch Frucht bringen. Aber der ständige Verkehr, das ständige Trampeln auf diesem Herzen von der Sünde und von Ungehorsam und von Unmoral, trampelt das Herz so fest, dass es überhaupt nicht in der Lage ist, in irgendeiner Weise Frucht zu bringen. Der ständige Verkehr, das ständige Betreten und Betrampeln dieses Herzens macht das Herz unfähig. Macht das Herz unfähig, das Wort Gottes aufzunehmen. Er beschreibt einen Menschen, der hört es und er sitzt da und es ist ihm absolut gleichgültig. Es langweilt ihn. Es interessiert ihn nicht. Darf ich euch ehrlich sagen, es war eine Zeit lang, und das ist die gute Nachricht, ich hatte genau dieses Herz. Und ich vermute, niemand von euch kann sagen, ich hatte nie dieses Herz. Es war festgetrampelt von der Sünde, festgetrampelt von meinem Egoismus, von meiner Liebe zu mir selbst. Und ich saß da in Gottesdiensten als junger Kerl schon bis ins hohe Erwachsenen-Jugendalter. Und es hat mich nicht interessiert. Das prallte an mir nur so ab. Es langweilte mich. Da guckte auf die Uhr, wann ist endlich vorbei? Und dachte wirklich, was macht denn so viel Spaß daran? Ich wusste, warum ich da war. Meine Eltern haben mich mitgenommen, so wie ich heute meine Kinder mitgenommen habe. Aber ich wusste nicht, warum die anderen freiwillig kommen. Die sind erwachsen, sie müssen nicht. Aber sie gehen hin, ich habe es nicht verstanden. Mein Herz war absolut unempfänglich, in irgendeiner Weise Freude, Licht und irgendetwas Gutes daran zu empfinden, was da geschieht. Warum hört man sich dann einen Mann eine Stunde oder 30 Minuten oder 40, wieso tut man sich das an? Und dann saß ich da, ungeblättert, manchmal bin ich eingeschlafen. Ich habe euch erzählt, glaube ich, da habe ich mal die Gebetszeiten geliebt. Nicht, weil ich gern beten wollte, weil bei uns in der Gemeinde es üblich war, auf Knien zu beten. Und dann konnte ich mich umdrehen und auf der Bank schlafen. Das sah sehr fromm aus, so. Aber das war meine Auszeit. Das ist dieses Herz. Dieses Herz kennzeichnet absolute Unempfänglichkeit, kein Ernst, Gleichgültigkeit, überhaupt auf dieses Wort zu reagieren. Die Bibel beschreibt diesen Menschen als einen Tor, als einen Narren, der Erkenntnis hasst, der die Zucht Gottes hasst, der sie nicht wahrnimmt, der sie beiseite lässt, der keine Aufmerksamkeit dem gibt. Und dieses Herz ist das Herz, das geradewegs in die Hölle geht. Ich glaube, hier muss ich euch nicht beweisen, dass es ein unbekehrtes Herz ist, oder? Im Lukas-Evangelium, Kapitel 8, Vers 12, könnt ihr nachlesen, heißt es, und dann kommt der Satan und nimmt es weg, damit es nicht gläubig wird und sich bekehrt. Das ist ein Herz, ein unbekehrtes Herz. Ein Mensch, der nicht bekehrt ist. Der kommt unter das Wort, er hört das Wort, aber es macht mit ihm nichts. Der Grund warum? Weil er ständig sich der Sünde aussetzt und die Sünde sein Herz so hart gemacht hat. Die Bibel spricht von einem verstockten Herz. Von einem verhärteten Herz. Oh, ich bete zu Gott, dass keiner heute da ist, der dieses Herz hat. Vers 16. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesät werden. Ich möchte euch auch darauf aufmerksam machen. Und ebenso. Warum ebenso? Was beschreibt dieses ebenso? Jesus beschreibt ein weiteres ungläubiges Herz. Ebenso wie das erste Herz nicht wiedergeboren ist, ebenso wie das erste Herz nicht gläubig ist. Und ebenso ist jetzt dieses Herz auch nicht. Obwohl es aber so ausschaut, aber sagt ebenso, es ist kein Herz, das Frucht bringt. Ebenso dieses Herz. Und er spricht von einem Boden, von einem oberflächlichen Herzen. Während das erste Herz ein absolutes, verstocktes Herz ist, ein unempfängliches Herz, darf ich mal so formulieren, absolut kein Interesse an geistlichen Dingen. Wenn du ihm mit irgendwas anderes kommst, der wird begeistert sein. Bei mir muss das nur Gitarre sein. Und meine Aufmerksamkeit war da. Vorher war ich müde, auf einmal war ich fit. Oder mit Motorrädern so. Wenn ich dann nur damit konfrontiert wurde, zack, ich war, mein Geist lebte auf. Meine Fantasie und Kreativität war plötzlich da. Sonst war langweilig. Das erste Herz ist dieses absolutes, kein Interesse an geistlichen Dingen. Das zweite Herz, was wir hier haben, das ist dieses oberflächliche Herz, es ist, hat absolut kein Interesse an Leiden, an geistlichem Leiden. Ich möchte euch das vorlesen, ab Vers 16. Und ebenso sind die, die auf das Steinige gesetzt werden, die, wenn sie das Wort hören, es sogleich mit Freuden aufnehmen. Ja, Halleluja! Sie hören das und nehmen es sogar mit Freuden auf. Wir sprachen über die Freude, aber es ist ja hier eine andere Freude. Die nehmen das fröhlich auf mit Freuden, die nehmen es an und sagen, das ist gut, wenn sie das Wort hören und es sogleich mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind Menschen des Augenblicks. Wenn nachher Bedrängnis oder Verfolgung des Wortes willen entsteht, ärgern sie sich und sogleich. Jesus beschreibt ein zweites Herz, das hört. Beim ersten kommt das Wort und bevor es irgendetwas auslösen kann, kommt der Satan und pickt es weg. Das heißt, es vermag in dir keine einzige Reaktion auszulösen. Nicht mal etwas Freude, nichts Interessantes, nichts Anregendes, nichts Hinterfragendes. Es vermag in dir null Reaktion auszulösen, weil der Satan, bevor es etwas auslösen kann, schon längst weggenommen hat. Oder die Menschen es dir zertreten haben. Du wirst das glauben und was weiß ich. Aber hier ist es so, hier geschieht etwas. Es kommt hinein und es passiert etwas. Da entsteht ein Interesse. Es sind Menschen, die sehr impulsiv sind, die aber sehr oberflächlich sind. Die hören das und die denken, das ist aber interessant. Oh, da könnte ich was davon haben. Sie hören vielleicht, und das sind, ich glaube, das sind diese Menschen, die das spielen, einen großen Teil unserer Gläubigen in unseren Kirchen, in unserer Zeit. Ihnen geht es darum, dass für sie ein Gott ein Mittel zum Zweck ist. Ihnen geht es schlecht und sie wollen, dass es ihnen gut geht. Sie haben einen Mangel und sie wollen, dass dieser Mangel gestillt wird. Der Kunde ist König. Nicht Gott ist König, sie sind König. Gott ist für sie da. Gemeinde ist für sie da. Jesus ist für sie da. Sie sind unglücklich, Jesus soll sie glücklich machen. Und diese Nachricht, und sie wird so verkündigt, kein Leiden, kein Kreuz, keine Schwierigkeiten, nicht die Verse, wo es heißt, durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen, sondern, hey, du brauchst Jesus, dann wird es gut gehen. Mit Jesus hast du alles. Es wird dir Gelingen geben, deine Familie kommt in Ordnung, deine Finanzen kommen in Ordnung, die Welt kommt in Ordnung, deine Gesundheit kommt in Ordnung. Hast du eine Krankheit, Jesus kann sie heilen. Hast du ein Problem mit deiner Frau? Jesus kann sie umkrempeln. Hast du Probleme mit dem Geld? Hey, auch das kann er geben. Sein ist das Silber, sein ist das Gold. Du bist ein Königskind. In extremster Form das Wohlstandsevangelium, aber in abgeschwächster Form bis in unsere Reihen hinein. Gott als Mittel zum Zweck, Jesus als Mittel zum Zweck, dass es mir gut geht. Und solange das passiert, solange die Bäuche nährt und Wasser zu Wein macht, und aus den zwei Fischen und wie viele Broten? 5.000 vermehrt. Solange darf, ist er gut. Und man ist freudig ihm hinterhergezogen. Und man ist bereit. Aber dann, wenn es darum geht, Kosten davon zu haben, dann ärgern sie sich sofort. Von den Kosten will niemand was wissen. Von den Bedingungen will niemand was wissen. Herr, nee, Retter ja, aber Herr nein. Jesus sagt, das sind Menschen des Augenblicks. Sie erkennen, dass bei den anderen es funktioniert und das macht ihnen vielleicht Sinn und sie freuen sich über einen Weg, der ihnen helfen kann, ihr Leben zu leben. Und dann nehmen sie es an. Aber wisst ihr was, wenn jemand anders kommen würde, der ihnen genau das anbieten würde, würden sie dahin gehen. Dann würden sie gehen zum Buddha oder zu Mohammed oder was weiß ich wohin. Hauptsache es hilft. Hauptsache es hilft. Hauptsache, da werde ich geheilt, da werde ich gesund. Aber wenn das nicht mehr geschieht, was ist das für ein Gott? Wo ist er? Und mit so einem Gott will ich nichts zu tun haben. Sobald Probleme, Schwierigkeiten kommen, sobald Ärgernisse kommen, Ich habe in den letzten Tagen, wie gesagt, hat mich die Biografie von Hudson Taylor so bewegt und so ermutigt und gestärkt. Aber interessant war da, kamen Chinesen zum Glauben und in ihrem Werk gab es genug Arbeit. Und dann, er suchte aber Arbeiter, aber er nahm sie nicht. Und dann hat man ihn gefragt, warum er sie doch nicht nimmt. Dann sagt er, dann wird es ihnen zu gut gehen. Dann, sie kommen und dann genießen sie von allem Guten hier, aber ihr Glaube wird dann nicht erprobt. Und wir wissen nicht, ob sie echt sind. Aber wenn sie erstmal ihren Glauben in ihrem Umfeld leben müssen und Bedrängnisse und Verfolgung und Schwierigkeiten erleben, dann werden wir sehen, ob sie echt sind. Ob sie nicht einfach zu uns kommen, weil sie von der Mission etwas haben. Eine Arbeit, eine Stelle, eine Verpflegung, ein Haus. Ob ihnen es wirklich um das Evangelium geht. Und diejenigen, die dann bereit waren und sie haben gelitten, die sind dann in das Werk hineingekommen und haben gedient. Sie haben sich als echt erwiesen in den Leiden. Das war sehr weise, was er gemacht hat. Sehr weise. Nicht viele Menschen kommen zum Glauben, weil sie etwas davon haben. Jesus beschreibt, es ist ein Herz, das kein Interesse an Leiden und Bedrängnissen um Christi willen hat. Es hat kein Verlangen danach, für Jesus zu leiden. Und Jesus sagt, ebenso ist dieses Herz kein wiedergeborenes Herz. Es ist ein absolut oberflächliches Herz. Es muss nur etwas kommen. Und die Wurzeln sind nicht in Christus, nicht in seiner Liebe, nicht in seiner Gnade, nicht in seiner Barmherzigkeit verwurzelt. Und sie vermögen nicht durch diese Betrübnis und diese schwere Zeit der Sonne, die so heiß scheint. Sie vermögen nicht, da durchzutragen. Es bringt keine Frucht. Sie sind nicht in Christus verwurzelt. Christus ist ihnen nicht genug. Nicht genug. Und ich glaube, das ist eins der wichtigen und Prüfungsmerkmale, ob Christus für mich genug ist, ob er in meinem Leid und in meinen Schwierigkeiten, in meinen Nöten, ob ich sagen kann, er ist mir genug. Und wenn jemand das nicht sagen kann, dann ist er nicht in Christus verwurzelt, sondern ist in allem, in einer Religion, in einer Kirche, in irgendwas verwurzelt, aber nicht in Christus verwurzelt. Das beschreibt den zweiten Boden. Darf ich euch noch die zwei anderen kurz vorstellen? Vers 18, folgende. Und andere sind die unter die Dornen gesäten. Es sind die, die das Wort gehört haben und die Sorgen der Zeit und der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen kommen hinein und ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Es bringt keine Frucht. Wir haben ja ein drittes Herz. Auch da geht es weiter. Es ist gar nicht mehr so flach wie das zweite Boden. Und es ist gar nicht mehr so hart wie der erste Boden. Es ist viel empfänglicher als der erste Boden. Und es hat weiter seine Wurzel schon getrieben als der zweite Boden. Aber das Problem bei diesem Boden ist, es ist voller Unkraut. Es ist voller Unkraut. Dieses Herz stellt ein weltliches Herz da. Ein weltliches Herz. Dieses Herz hat kein Interesse an geistlicher Reinheit. Absolut kein Interesse an geistlicher Reinheit. Das erste Herz hat kein Interesse an geistlichen Dingen. Das zweite Herz hat kein Interesse an Leiden um Christi, an geistlichen Leiden. Das dritte Herz hat überhaupt kein Interesse an geistlicher Reinheit. Es empfängt und profitiert von vielen Dingen. Es findet viele Dinge gut. Es ist aktiv in der Gemeinde. Aber dieses Herz ist auf die Welt ausgerichtet und nicht auf den Herrn Jesus Christus selbst. Dieses Herz lebt nicht nur in dieser Welt. Dieses Herz liebt die Welt und alles, was in dieser Welt ist. Es ist noch gar nicht so, dass es die geistlichen Dinge schlecht findet. Dieses Herz ist nicht abgeneigt dagegen und sagt, oh, das ist alles Quatsch. Es ist auch nicht gleichgültig, dass es überhaupt nichts in ihm auslöst. Es löst was in ihm aus. Kennt ihr das? Da sitzt man drin und ist man begeistert. Der Geist Gottes spricht und man wird erfüllt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte eine Zeit lang gehabt, ich weiß nicht, ob das über wie viele Jahre hin das ging, als Jugendlicher. Das war für mich so frustrierend, nachdem Gott dieses Herz, das so hart war wie ein Stein, aufgebrochen hat, bin ich sehnsüchtig in die Gemeinde gegangen, in die Jugend. Und ich weiß noch, ich sitze drin, ich höre eine Predigt oder eine Andacht und es macht was mit mir. Es macht Freude. Ich merke, das ist gut. Und für diese Stunde war ich begeistert. Da gehe ich nach Hause und reicht eigentlich schon der Heimweg und dann war es weg mit dieser Begeisterung und ich war so frustriert. Warum kann diese Freude, die ich an diesem Tag oder in dieser Stunde erlebt habe, wieso kann es nicht mal 2 Tage überdauern? Vielleicht mal eine Woche. Oh, wie schön wäre es mal einen Monat in dieser Freude zu leben, geschweige mal ein Jahr. Das hat mich so frustriert. Wieso vermag diese Botschaft in mir, in meinem Alltag, nicht diese Freude nur in dieser einen Stunde? Ich dachte da nicht mehr an meine Motorräder oder an irgendwas anderes. Die Botschaft mich interessiert, aber es brachte keine Kraft für meinen Alltag. Warum? Und ich sage euch eins, was Jesus hier lehrt. Er sagt, weil und die Sorgen der Zeit, des Zeitalters, das heißt die Sorgen der Umstände in meinem Leben, in diesem Zeitalter, womit man sich halt zu sorgen hat. Und ich rede gar nicht so in unserem Zeitalter, was werde ich morgen essen und was werde ich morgen trinken. Das wäre noch anders, wobei selbst das, sagt Jesus, ist nicht, sollen wir uns nicht sorgen. Aber es sind Sorgen unseres Zeitalters. Was werde ich morgen, mach meinen Kleiderschrank auf, dieses oder dieses T-Shirt, diese Hose oder diese Hose, diese Handtasche oder lieber diese, oh Mann. Diese Schuhe, diese Pulli oder dieser Pulli. Der Schrank ist proppenvoll und ich habe volle Sorgen, was wird heute an mir gut aussehen? Welche Handtasche passt zu meinem Kleid? Welcher Gürtel zu meiner Hose? Welche Schuhe zu meinem Pulli? Das sind Sorgen dieser Zeit. Das sind Sorgen um das Jetzt und hier, was jetzt ist. Es sind Sorgen um meine Karriere. Komme ich vorwärts, werde ich meine Ziele erreichen? Es sind Sorgen um mein Haus, es sind Sorgen um mein Auto, es sind Sorgen um mein Hobby, Kleidung, Familie, Geld, Freund, Freundin, Mann, Frau, all das. Jesus sagt, es sind Sorgen dieser Zeit. Und dann geht er weiter. Und der Betrug des Reichtums. Oh, reicht es mir? Und ich sage so beschämt von mir selbst. Wenn ich diese Biografie lese, dann waren sie auf die Knien vor Gott gegangen, weil sie nicht wussten, ob sie morgen was auf dem Tisch haben. Und ich habe Sorgen, ob ich mir das morgen nicht leisten kann oder das nicht leisten kann oder das nicht leisten, was eigentlich Luxus ist. Wird der Herr uns durchtragen? Werde ich meine Rechnungen zahlen können? Und werde ich meinen Lebensstandard, den ich habe, werde ich das noch, kann ich den noch erhalten? Kann ich den Luxus bewahren? Reicht mein Gehalt für das, was ich mir aufgebaut habe? Oder muss ich eine Sache abgeben, was eine Katastrophe wäre? Jesus sagt nur, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen. Das ist Fleisch. Das ist Habsucht. Ehrsucht. In all diesen Bereichen, ob körperliche Art, das ist Welt. Interessant, und das finde ich so interessant. Und liebe Geschwister, ich glaube, dass das nicht nur, das beschreibt ein ungläubiges Herz. Menschen, die kommen, die hören das und sie finden das gut. Sie gehen aber hinaus, es hat keine Frucht im Leben. Warum? Weil diese Dinge wichtiger sind. Ich will nicht sagen, dass wir das alles nicht haben dürfen. Paulus sagt, wir müssen lernen, mit viel umzugehen und mit wenig umzugehen. Und wenn der Herr viel gibt, sagen wir ihm Ehre und Dank dafür und leben so, dass es ihm zur Ehre auch gereicht. Aber Menschen, denen in erster Linie und die ihre Gedanken nur darum sich drehen, die aus der Tür heute rausgehen und das, was sie heute gehört haben, nicht interessiert mehr. Sie mögen jetzt kurz schlechtes Gewissen haben, kurz aufhorchen, denken, oh stimmt, das ist bei mir aber mehr Priorität. Aber dann rausgehen und dann war's vergessen. Und dann wieder die Gedanken für morgen, für Montag, für meine Arbeit, für mein Haus, für all das. Und Jesus würde sagen, und Jesus sagt, und das Wort Gottes sagt, das ist ein Kennzeichen eines ungläubigen Menschen. Aber ich glaube, dass auch wir Gläubige, in deren Leben Frucht gibt, wir wundern uns, warum bestimmte Wahrheiten, wir lesen das Wort, das begeistert uns, wir hören eine Predigt und die macht was mit uns und dann wundern wir uns, warum keine Frucht bringt. Und ich sage, weil wir es zulassen, dass unser Fleisch so eine Macht über unsere Gedanken hat, dass bevor wir das Wort aufnehmen und permanent wir auf die Gedanken und auf die Begierden hören, die uns umkreisen, ist doch ein Kampf, oder? Ich merke, das ist geistliche Wahrheit. Ich lese es, ich weiß, Gott spricht zu mir. Und dann kommen meine Gedanken, oh Willi, das musst du noch tun, das musst du noch tun, das musst du noch. Kennt ihr das? Da musst du noch aufräumen, da musst du noch putzen, da musst du das noch besorgen. Auf einmal fallen mir alle Dinge an. Ich bin so vergesslich. Und auf einmal weiß ich alles, was ich zu tun habe. Erstaunlich. Und auf einmal will ich sogar das tun, Rasen mähen und so Zeug. Jetzt habe ich es mit dem Rasen. Warum? Das sind Feinde des Reiches Gottes. Und wenn wir ihnen den Raum geben, dann brauchen wir nicht wundern, wenn das Wort Gottes in uns keine Frucht bringt. Jesus spricht davon. Er nennt übrigens hier drei Feinde. Das erste ist ein Vögel, dann die Sonne und dann die Dornen. Und er erklärt auch, sagt, die Vögel sind der Teufel. Er selbst setzt alles daran, dass du nichts von dem, was du hörst, dass es in dein Herz dringen kann. Oh, seien wir wachsam. Das zweite, er redet von der Sonne und er sagt, das sind Schwierigkeiten, das sind Bedrängnisse, das sind Probleme in deinem Leben. Um des Wortes willen, um des Wortes willen. Verfolgung, Leid, wenn du geschmäht wirst, wenn du verlacht wirst. Und das dritte ist, er spricht von den Dornen und er sagt, das ist die Welt. Begierden der Augen, Hochmut des Lebens und was war noch? Aber es gibt noch einen Boden, und ich komme zum Schluss. Es gibt noch einen Boden. Jesus sagt, Vers 20, und die auf die gute Erde gesäten sind jene, die das Wort hören und aufnehmen und Frucht bringen. Eines 30, eines 60, anders sogar 100-fach. Aber zu seiner Zeit, wenn man Früchte ernten kann und soll, gibt es Frucht. Nicht permanent Frucht. Warum? Weil man nicht zu allen Jahreszeiten erntet. Aber es gibt, wenn es dran ist, gibt es Frucht. Wenn die Zeit kommt, gibt es Frucht. Und Jesus spricht von einem Boden. Interessanterweise, von all den vier Böden, nur ein Boden ist, der Frucht bringt. Das heißt, von all den Boden gibt es nur einen Boden, der echt ist. Und was macht diesen Boden aus? Er ist nicht verhärtet. Und was macht diesen Boden aus? Er ist nicht flach, oberflächlich. Was macht diesen Boden aus? Er ist rein. Er ist absolut rein. Und was kennzeichnet diesen Boden am meisten? Er bringt Frucht. An wie vielen Stellen spricht Gott durch sein Wort, kommt Jesus und redet in seinem Evangelium und sagt, ein guter Baum bringt schlechte Frucht oder gar keine. Wie oft sagt er, nein, ein guter Baum bringt Frucht, gute Frucht. Und wie viele Gleichnisse bringt er und sagt er, ein Weinberg und er kommt zu seinem Weinberg und will die Frucht haben, gibt keine Frucht. Er geht bei dem Feigenbaum, will Frucht haben, da gibt es viele Blätter, aber eins nicht, Frucht. Frucht ist das Kennzeichen echten Glaubens, eines wiedergeborenen Menschen. Frucht tragen, das ist, davon spricht er. Und er sagt zu den Jüngern, ebenso habe ich euch erwählt, Johannes 15, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Das ist der Sinn des geistlichen Lebens für Gott, Frucht bringen, Frucht für ihn bringen. Zu seiner Zeit Frucht bringen. Ich finde es herrlich, wie er sagt, er hört das Wort, er nimmt es auf und dann bringt es Frucht. Es wächst zuerst, es sproßt, aber dann gibt es aber auch eben Frucht in diesem Leben. Frucht und nicht einfach nur dichtes Laub. In Kapitel 3, Vers 35 sagt Jesus, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Das ist Frucht. Wer den Willen Gottes tut. Liebe Geschwister, das ist sehr ernst. Es gibt nur einen Boden, der echt ist. Alle anderen Böden sind in verschiedenen Stadien. Die sind in verschiedenen Stadien. Die gute Nachricht ist, Gott vermag, jeden Weg aufzubrechen. Gott vermag, jede Granitplatte zu entfernen. Und Gott vermag, jedes Unkraut rauszureißen. Dass sie nicht wiedergeboren sind, ist ein klares Zeichen der Schrift. Das heißt aber nicht, dass sie nicht wiedergeboren werden können. Denn die Erde und der Boden ist gleich. Nur muss der Herr und der Meister diesen Boden umpflügen. Und das ist die Botschaft. Das ist die Botschaft. Welcher Boden bringt Frucht? Nur der, der umgegraben ist. Nur der gereinigt worden ist. Nur der weich gemacht worden. Da, wo alles aus dem raus ist. Glaubt ihr, das ist eine einfache Arbeit? Das geschieht an einem Tag? Und ich kann euch sagen, aus meinem persönlichen Leben, es ist schmerzvoll. Aber glückselig ist der und jeder, der bereit ist, diesen Schmerz des Umpflügens anzunehmen, der das Wort Gottes hört und bereit ist, der, wenn Gott es hineingräbt und wenn er Dinge rausnimmt, die das ersticken, wer sich auf die Zucht Gottes einlässt, wird Frucht bringen. Der wird Frucht bringen. Ich habe vor vielen Jahren von einer lieben alten Schwester, die schon beim Herrn ist, in meiner schweren Umgrabzeit, die ich aber seitdem nie aufgehört hat, habe ich ein Gedicht bekommen. Und ich habe das bei einer Gelegenheit bei den Mitarbeitern schon vorgelesen. Und ich möchte das für die ganze Gemeinde vorlesen. Das ist, was mein Leben lang mich begleitet, bei all den Umgraben in meinem Leben. Hier heißt das: Wenn Gott heilt, den verletzt er zuvor. Wenn Gott aufrichtet, den stürzt er zu Boden. Wenn Gott erweckt, den lässt er vorher sterben. Tief reißt er den Boden auf, wenn er seine Saat in unser Leben wirft. Er zersprengt die Fundamente, auf die wir unser Haus bauten, wenn er uns zu seinem Tempel macht. Ehe wir lachen können, lässt er uns bitter weinen. Männer verlieren ihre Kraft, damit er sie gebrauchen kann. Wenn es morgen werden soll, müssen wir vorher durch die Nacht. In unserem Dunkel lässt er sein Licht aufleuchten. Gott arbeitet gründlich, fängt tief unten in uns an, wenn er uns verwandelt. Ach Herr, du gehst hart mit mir um. Du tust mir weh, doch ich danke dir. Möge diese Haltung in unseren Herzen sein. Wir werden nur Frucht bringen, wenn der Herr in deinem und mein Leben mein Herz durchpflügen darf. Frucht bringen schafft er. Das ist nicht unsere. Frucht bringen kann nur das Wort Gottes. Das kannst du nicht schaffen. Das ist nicht dein Same, das ist nicht deine Frucht. Aber deine und meine Entscheidung ist, ob der Herr pflügen darf, ob er reinigen darf, ob er säubern darf. Und das ist etwas, was du und ich entweder wehren können oder uns ihm ausliefern können. Und ich flehe Gott an, dass kein Herz hier so verhärtet ist, dass nicht dafür es wert hält, dass der Herr es tun darf. Amen.